Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Der Friedensnobelpreis geht an drei Kämpferinnen für Frauenrechte. Die Liberianerinnen Ellen Johnson Sirleaf und Lee McBowie sowie die Jemenitin Tawakkol Karman bekommen die Auszeichnung für ihren Einsatz für die Stärkung der Rolle der Frau. Weitere Themen: Behinderungen für Bahnreisende. In der Region Olten ist weiterhin mit Verspätungen zu rechnen nach dem Zugunglück. Wahlplakatland Schweiz. Noch nie warben die Parteien mit so vielen Plakaten für ihre Kandidaten. Geheime CIA-Gefängnisse, Organhandel im Kosovo, Unschuldige auf Terrorlisten. Dies nur drei von Dick Martys Themen als Abgeordneter des Europarates. Heute hört er nach 13 Jahren auf und zieht Bilanz. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Der Friedensnobelpreis geht also an drei Frauenrechtlerinnen, zwei Afrikanerinnen und eine Jemenitin. Unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet.
Mit den drei sehr unterschiedlichen Frauen aus Afrika und der arabischen Welt will das norwegische Nobelkomitee den Einsatz gegen die Gewalt und für die Demokratie ehren und unterstützen. Die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, die sich am kommenden Montag zur Wiederwahl stellt, ist 72 Jahre alt und spielt eine zentrale Rolle bei der Befriedung ihres westafrikanischen Landes. Entscheidend auch für die erstmalige Wahl einer Frau zur Staatschefin in Afrika war vor 5 Jahren der Einsatz der Friedensaktivistin Lee McBowie. Die 39 Jahre alte Sozialarbeiterin setzt sich bis heute aktiv für eine Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse vieler Menschen im Bürgerkrieg ein. In solchen Konflikten komme es laut dem norwegischen Nobelkomitee immer öfters zu gezielten Vergewaltigungen als Teil der Kriegsführung. Dagegen will der diesjährige Preis ein klares Zeichen setzen, sagte der Vorsitzende des Komitees Torbjørn Jagland bei der Bekanntgabe in Oslo. Schließlich erhält mit der jemenitischen Demokratievorkämpferin Tawakkol Karman eine Vertreterin des arabischen Frühlings den Friedensnobelpreis. Seit 2007 organisiert die 32-jährige Karman jeden Donnerstag eine Demonstration für Frieden und Demokratie in ihrem Land. Mit dem diesjährigen Preis an die drei Bürgerrechtlerinnen erhöht sich die Zahl der geehrten Frauen auf 15. Seit 1901 sind dazu 86 Männer und 23 Organisationen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.
Bruno Kaufmann. Wir stellen die drei Friedensnobelpreisträgerinnen später in der Sendung noch genauer vor, doch zuerst zu weiteren wichtigen Meldungen des Mittags, unter anderem zur Lage auf den Schienen mit Thomas Fuchs.
In Olten untersuchen Spezialisten des Bundes, der SBB und der Polizei, wie es zum Zugunfall gestern Abend kommen konnte. Bei der Einfahrt in den Bahnhof waren zwei S-Bahn-Züge seitlich zusammengestoßen, wobei zwei Personen verletzt wurden. Der Unfall führt in der Region Olten weiterhin zu Verspätungen. Die SBB muss Züge umleiten und Busse einsetzen. Dazu SBB-Sprecherin Lea Meyer.
Es ist noch bis 15 Uhr im Raum Olten mit Störungen zu rechnen. Deshalb für die Reisenden unbedingt mehr Reisezeit einrechnen und sich im Voraus informieren.
In der Schweiz hat der Arbeitsmarkt noch nicht reagiert auf den starken Franken, die verunsicherten Finanzmärkte und die zunehmenden Ängste vor einer Weltwirtschaftskrise. Das zeigen die Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Demnach lag die Arbeitslosenquote Ende September weiterhin bei 2,8%, wie in den 3 Monaten zuvor. In absoluten Zahlen waren Ende September gut 110.000 Arbeitslose gemeldet. Eine Prognose, wie sich die Arbeitslosigkeit in der Schweiz entwickelt, sei schwierig, sagt Serge Gaillard, der Leiter der Direktion Arbeit beim SECO.
Wir gehen im Moment davon aus, dass die Weltwirtschaft nicht einbricht. Es gibt aber gewisse Risiken. Unter dieser Annahme führt der starke Schweizer Franken trotzdem zu einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur in der Schweiz. Das ist der Grund, weshalb wir für die nächsten 12 Monate einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit erwarten.
Gaillard geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote in der Schweiz bis Ende des nächsten Jahres auf 3,8% steigt. Die Leiche des früheren Eishockey-Profis Peter Jaks ist identifiziert worden. Das teilte die italienische Eisenbahnpolizei mit, zudem seien persönliche Gegenstände gefunden worden. Jaks wurde am Mittwoch in Bari von einem Zug überfahren. Er war seit Tagen vermisst worden. Peter Jaks spielte bei Ambri Piotta, Lugano und den ZSC Lions. Für die Nationalmannschaft spielte er 149 Mal. Nach seiner Spielerkarriere war er als Eishockey-Funktionär und Fernsehmitarbeiter tätig. Die Schweiz will ihre Kultur bewahren. Deshalb hat der Bund eine Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz veröffentlicht. Das schreibt das Bundesamt für Kultur. Auf der Liste befinden sich unter anderem das Fondue, das Jassen und das Alphorn, aber auch Kuriositäten wie die Zahl 11, die im Kanton Solothurn als magisch gilt. Die Liste der Schweizer Traditionen ist nicht endgültig, sie kann in Zukunft ergänzt werden. Einer der bekanntesten Politiker in der Schweizer Nachbarschaft tritt zurück. Der Regierungschef, genannt Landeshauptmann des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, Herbert Sausgruber, gibt sein Amt im Dezember auf, nach 14 Jahren. Sausgruber erreichte bei den letzten Wahlen vor 2 Jahren mit der österreichischen Volkspartei zum wiederholten Mal die absolute Mehrheit. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit von 12 Banken in Großbritannien herabgestuft. Dies mit der Begründung, die Banken müssten bei künftigen Notlagen mit weniger Hilfe der britischen Regierung rechnen. Schlechter eingeschätzt werden unter anderem die Bank Lloyds, die Royal Bank of Scotland und die Bausparkasse Nationwide. Zuvor hatte Moody's bereits das Rating von 9 portugiesischen Banken gesenkt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Da gibt es indirekt ein Rendezvous mit den 3 Gewinnerinnen des Friedensnobelpreises. Wir stellen die Frauen vor und fragen, ist dieser Entscheid des Nobelkomitees nachvollziehbar? Dann fragen wir, was ist gestern in Olten schiefgelaufen, dass es zum Zugszusammenstoß kam? Warum setzen die Schweizer Parteien so kurz vor den Wahlen so stark auf Wahlplakate? Ist Spreitenbach ein Einzelfall, wo ein Gemeindepräsident so stark angefeindet wurde, dass er zurücktritt? Wie fit ist diese junge Schweizer Nationalmannschaft vor dem entscheidenden Spiel?
Die Frische, die wir haben, und ich glaube, das hat sehr gut gelaufen in den letzten 2 Matchen. Und ich hoffe, dass wir jetzt vom letzten Spiel eigentlich können fortsetzen können, wo wir aufgehört haben.
An Optimismus jedenfalls fehlt es nicht. Und ob Optimismus bei ihm vorhanden ist, bei dem Europaratsabgeordneten Dick Marty, der heute seine Karriere in Straßburg beendet, die Antwort gibt es im Tagesgespräch. Zuerst aber noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.616 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 23,69 gehandelt, der Dollar zu 92,16 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag fällt immer noch zeitweise Regen, vor allem an den Voralpen. Gegen Abend gibt es aber vom Westen vermehrt Aufhellungen. Es bleibt kühl mit Werten um 12 Grad. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern. Im Süden ist es dank kräftigem Nordföhn ziemlich sonnig, bei maximal 20 Grad. Am Wochenende ist es im Norden oft bewölkt und es fällt wiederholt Regen. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1000 und 1500 Metern. In den östlichen Alpen kann es bis gegen 600 Meter hinunter schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad. Im Süden scheint mit starkem Nordföhn meist die Sonne bei 19 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In Graubünden ist die A13 in Richtung Chur zwischen Sufers und dem Roffler-Tunnel erneut gesperrt worden. Dagegen ist die Autobahn nun in Richtung Süden wieder offen. Und in der Zentralschweiz 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Außerdem stockt der Verkehr auch in Richtung Norden vor dem Gotthard-Südportal in Airolo.
Drei Frauen hat das Komitee in Schweden also gewählt für den Friedensnobelpreis. Zwei Afrikanerinnen und eine Jemenitin. Wir sprechen über diese drei Frauen. Zuerst mit Kurt Pelder, dem früheren Afrika-Korrespondenten der NZZ am Telefon. Herr Pelder, Ellen Johnson Sirleaf ist die erste Frau, die in Afrika ins Amt eines Staatsoberhauptes gewählt wurde. Sie hat in verschiedenen internationalen Gremien gearbeitet. Was hat sie geleistet, um Liberia Frieden zu bringen?
Sie hat sicher dazu beigetragen, nach dem schrecklichsten Regime von Charles Taylor, Liberia so etwas wie Stabilität zu geben, einfach im Vergleich zum Krieg, zum Bürgerkrieg von vorher. Sie hat das vor allem durch Hilfe aus dem Ausland, nicht zuletzt aus den USA, geschafft. Sie hat versucht, die Korruption zu bekämpfen. Sie hat auch die Pressefreiheit eingeführt und sie hat eine Wahrheits- und Versöhnungskommission gründen lassen, die die Verbrechen im Bürgerkrieg untersuchen sollte. Und das ist sicher ein erhebliches Verdienst dieser Frau.
Das heißt, es ist für Sie nachvollziehbar, dass Johnson Sirleaf den Friedensnobelpreis bekommt?
Ja, zum Teil. Ich meine, die Auswahl ist ein bisschen beschränkt. Das Preiskomitee versucht seit 2004 Leute aus Afrika zu ehren und vor allem auch Frauen. Und da ist die Auswahl einfach beschränkt. Die bisher drei Preisträgerinnen, also mit der eben erst verstorbenen Kenianerin Wangari Maathai, stammen alle aus dem Netzwerk der Hilfswerke und der Entwicklungshilfe. Dadurch wurden diese Leute überhaupt auf dem internationalen Parkett bekannt und nur dadurch konnten sie einen Preis bekommen. Was fragwürdig ist natürlich an diesem Entscheid ist, dass der nur wenige Tage vor den liberianischen Wahlen bekannt gegeben wird, wo Sirleaf als Präsidentschaftskandidatin erneut antreten wird.
Also in dem Sinne eine heikle Einmischung. Wie sehen Sie denn die Einschätzung, die die Opposition von Sirleaf abgibt, die ja gar nicht positiv ist und auch Sirleaf Taylor unterstützt hat seinerzeit im Krieg?
Ja, das ist richtig. Sirleaf hat sich entschuldigt dafür, dass sie Charles Taylor unterstützt hat. Sie wurde auch erwähnt in diesem Bericht der Wahrheitskommission, die sie selbst ins Leben gerufen hat. Und da zählt sie zu 50 Liberianern, die laut dieser Wahrheitskommission kein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfen. Darüber hat sie sich hinweggesetzt. Allerdings muss man schon sagen, Sirleaf hat Charles Taylor zu einem Zeitpunkt unterstützt, wo man über seine Verbrechen noch nicht im Klaren war, also ganz am Anfang des Bürgerkriegs.
Schauen wir noch die zweite Preisträgerin aus Afrika an. Es ist die Menschenrechtlerin Lima Gboi aus Liberia ebenfalls. Wer ist sie?
Sie ist eine wichtige Anführerin der Friedensbewegung, Frauensbewegung in Liberia und sie hatte 2003, als der zweite liberianische Bürgerkrieg zu Ende ging, mit einem Sexstreik und verschiedenen Demonstrationen dazu beigetragen, dass der damalige Diktator Charles Taylor sich nach Ghana begab, um dort Friedensgespräche zu führen. Sie wird allerdings immer wieder erwähnt, so quasi als die Frau, die Taylor zum Frieden gezwungen hat durch ihren Sexstreik. Das ist natürlich stark übertrieben. In Wirklichkeit waren es Großmächte wie die USA oder die afrikanische Großmacht Nigeria, die Charles Taylor zum Einlenken gezwungen haben.
Besten Dank, Kurt Pelder. Das war der frühere Afrika-Korrespondent zu den zwei Liberianerinnen, die den Friedensnobelpreis bekommen. Bei mir im Studio ist nun unser Experte für Jemen, Fredrik Steiger. Die dritte Gewinnerin des Friedensnobelpreises ist auch eine Frau, eine Jemenitin, Tawakkul Karman. Die 32-jährige Betriebswissenschaftlerin gilt als eines der bekanntesten Gesichter der Protestbewegung in Jemen. Fredrik Steiger, ist es ein Zufall, dass die Gewinnerin aus Jemen auch eine Frau ist?
Nein, es ist überhaupt kein Zufall. Ich würde eher sagen, es ist bezeichnend. Zwar spielen in Ländern wie Jemen, in eher unterentwickelten Ländern, also Frauen im offiziellen Leben, eine geringe Rolle. In Jemen gibt es zum Beispiel nur eine Parlamentsabgeordnete, eine weibliche Abgeordnete auf 300 Leute, die im Parlament sitzen. Aber in der Opposition spielen Frauen eine Schlüsselrolle. Man kann durchaus sagen, dass der arabische Frühling sehr stark auch ein weibliches Gesicht hat. Ärztinnen, Journalistinnen, Lehrerinnen sind dort in der ersten Reihe dabei. Und typisch auch für rückständige Gesellschaften ist oft, dass Frauen besser gebildet sind und deshalb oft auch reformfreundlicher oder reformfreudiger, während Männer viel stärker noch in traditionellen Stammes- und Machtstrukturen verhängt sind.
Wenn Sie sagen, Frauen hätten beim arabischen Frühling eine besondere, eine wichtige Rolle gespielt, Da waren eigentlich auch Frauennamen aus Tunesien oder beispielsweise auch aus Ägypten genannt worden. Warum wird jetzt ausgerechnet Jemen ausgezeichnet, wo sich der Aufstand ja eigentlich nicht durchsetzen konnte?
Vielleicht gerade deshalb, denn in Ägypten und Tunesien hat ja die Opposition einen relativen Erfolg. Eingefahren, ob er nachhaltig ist, wird sich zeigen müssen. Im Jemen bisher nicht, und zwar obschon dort seit über 8 Monaten oft Hunderttausende auf den Straßen friedlich demonstrieren. Trotzdem ist dort der Diktator nach wie vor einigermaßen fest im Sattel, und das Nobelpreiskomitee wollte wohl auch ein Zeichen der Ermutigung an die Oppositionellen dort aussenden. Eine wichtige, eine dringend nötige Ermutigung. Gerade vor ein paar Tagen hat mir eine jemenitische Aktivistin gesagt, sie hätte schon oft daran gedacht, aufzugeben, und sie müssten sich ständig wieder neu motivieren, weiterzumachen.
Und was denken Sie, wird diese Ermutigung ankommen, einmal in Jemen und allenfalls auch darüber hinaus in der arabischen Welt?
Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, ein moralisches, ein politisches Signal für die Opposition. Tawakkul Karman, die Gewinnerin, hat ja bereits gesagt, sie widme ihren Preis dem gesamten arabischen Frühling. Also sie geht davon aus, dass die Wirkung für die ganze Region gedacht ist. Und es ist eben eine wichtige Rückenstärkung, zumal gerade im Jemen und anderswo im Nahen Osten mächtige Staaten noch immer auf die alten Diktatoren setzen. Wir haben es diese Woche gesehen, im UNO-Sicherheitsrat, Russland und China stehen unbeugsam, unerschütterlich hinter Diktator Assad in Syrien. Im Jemen wiederum sind die USA und Saudi-Arabien, die dort großen Einfluss haben, tendenziell immer noch auf der Seite von Präsident Saleh, den sie als Partner im Kampf gegen Al-Qaida sehen.
Sagst Jemen-Kenner Fredrik Steiger. Da war wohl auch Glück im Spiel. Das Zugunglück gestern Abend in Olten ist glimpflich ausgegangen. Ein Zugsführer befindet sich zwar noch im Spital, er ist aber nicht so schwer verletzt wie befürchtet. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es am Eisenbahnknotenpunkt Olten zu dieser Streifkollision zweier Regionalzüge kommen? Dominik Meyer.
Der eine Regionalzug kam von der Hauptstrecke Basel-Olten, der andere aus Läufelfingen im Basel-Land. Kurz vor dem Bahnhof Olten streiften sich die beiden Züge. Es kam zur Kollision. Walter Kobelt, der Leiter der Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe des Bundes, war gestern am Unfallort. Ihm fielen auf
die doch recht großen Zerstörungen an den Fahrzeugen, vor allem an der Lok, und die recht kleinen Zerstörungen am Triebzug.
Weshalb aber kam es zum Unglück? Offenbar überfuhr einer der beiden Lokführer ein Rotsignal. Im Fokus stehen deshalb die Sicherungssysteme bei den Signalen, die in solchen Fällen Notbremsungen auslösen. Das bestätigt Untersuchungsleiter Kobelt.
Der Kern der Sache ist die Signaltechnik. Also die Signaltechnik in Olten bei diesem Ort ist nicht auf dem neuesten Stand.
Die Technik am Unfallort ist veraltet. Offenbar fehlt auf einem der beiden Zufahrtsgleise zum Unfallort das Zugsicherungssystem ZUB. Diese Technologie hätte wohl eine Kollision verhindern können, bestätigt Kobelt.
Es gibt eben die modernere Technik, die vorausschaut und sagt, vorne kommt ein Rotsignal, wir müssen jetzt bremsen. Und bei der alten Signaltechnik bremst es eben erst beim Rotsignal.
Und das reicht wegen der Bremswege nicht immer, um eine Kollision zu verhindern. Die SBB haben nur ein Viertel ihrer Signale mit der moderneren ZUB-Technik ausgerüstet. Walter von Andrian ist Chefredaktor der Eisenbahnrevue, ein Bahnexperte. Dass an der Unfallstelle das ZUB-System fehlte, ist für ihn unverständlich.
Das ist, wenn es zutrifft, besonders seltsam, weil die SBB das ZUB überall dort eingebaut haben, wo fahrplanmäßige Kreuzungen stattfinden. Und wenn es zutrifft, dass das in Olten gefehlt hat, ist das schwer verständlich.
Schwer verständlich und gefährlich.
Ja, ich sehe das als Sicherheitsproblem.
Vor 2 Monaten kam es im aargauischen Döttingen zu einem ähnlichen Bahnunglück. Ein Regionalzug streifte einen Güterzug, mehrere Passagiere wurden verletzt.
Auch dort hat das ZUB gefehlt,
sagt Bahnexperte von Andrian. Das wirft Fragen auf zur Sicherheit. Die SBB selbst will sich dazu nicht äußern. Verschiedene Unglücke seien nie miteinander vergleichbar. Die SBB warte nun die Untersuchung ab. Der Untersuchungsleiter geht davon aus, dass die Ergebnisse zum Unglück von Olten rasch vorliegen werden.
10 vor 1, Sie hören Rendezvous. Übermorgen in 2 Wochen ist Wahlsonntag. Die Parteien nutzen diese letzte Phase des Wahlkampfs mit regem Plakatieren. Auf den offiziellen Flächen in Städten und Gemeinden, aber immer mehr auch auf privatem Grund. Aber dieses intensive Werben ist für manche des Guten zu viel. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Seepromenade Uschi in Lausanne. Dicht an dicht reihen sich die Wahlplakate hier. Von Seesicht keine Rede.
C'est comme ça. Je pense qu'à Zurich ou ailleurs, ça doit être la même chose.
Ils vont enlever tous ces panneaux, mais ça va partir dans 15 jours. Après, c'est de nouveau bon. Après, c'est de nouveau le lac Léman.
Das sei so. Wohl auch an anderen Orten wie in Zürich, sagt dieser Mann. Und die Frau ergänzt, nach den Wahlen sei es dann wieder der schöne Genfersee. In Lausanne stehen fast 3000 Wahlplakate auf insgesamt 3 Kilometern. Das sind so viele wie noch nie. Ein Rekordjahr für die Plakatgesellschaften. Bei der Marktführerin APG mit 3/4 der bezahlten Plakatflächen läuft viel. Bei Clear Channel, der Nummer 2, sagt Beat Zulzer.
Wir merken einen deutlichen Anstieg in den Aktivitäten der einzelnen politischen Gruppierungen. Das ist ganz eindeutig.
Ja, heißt es auch bei den Wahlkampfleitern der großen Parteien. Für die SP sagt Thomas Christen.
Die SP tritt bei diesen Wahlen in so vielen Kantonen an, wie sie bis jetzt noch nie angetreten ist. Und deshalb scheint es uns wichtig, als nationale Partei, die in eigentlich allen Kantonen verankert ist, dass wir auch Wahlkampagne in allen Kantonen machen.
Es stehe mit 1,5 Millionen Franken auch mehr Geld als noch vor 4 Jahren zur Verfügung. Rund 400.000 Franken für die rote Plakatkampagne. Im Gegensatz zur SP setzen die Mitteparteien ihre Plakatbudgets gezielt ein. Bei der FDP fließt ein großer Teil der 3 Millionen in Plakate. Wahlkampfleiter Vincenzo Pedrazzini.
Wir haben überall dort Schwerpunkte gesetzt, wo wir vor 4 Jahren relativ knapp einen Sitz verpasst haben. Wie auch beispielsweise im Kanton Schwyz, wo der Sitz um 0,5 Prozentpunkte verpasst wurde. Da haben wir Schwerpunkte gesetzt, nicht nur in der Plakatwerbung, sondern insbesondere auch bei den Inseraten.
Auch die CVP konzentriert sich auf strategische Orte und Regionen, etwa auf die Kantone Basel-Land, Aargau, St. Gallen und Luzern. Generell beobachtet Wahlkampfleiter Gerhard Pfister.
Aus meiner Sicht gibt es mehr. Es gibt vor allem mehr im sogenannten Bereich der wilden Plakatiererei. Das heißt, dort, wo die Kantonalparteien selbstverantwortlich Leute anfragen, ob sie ein Plakat hinstellen dürfen und das dann auch tun, da stelle ich fest, dass die SVP nicht mehr das Monopol hat auf wilde Plakatiererei, wie sie das vielleicht früher hatte.
Diese Wahlwerbung sei kopiert worden, stellt auch SVP-Präsident Toni Brunner fest. Seine Partei habe gesamtschweizerisch nicht mehr Plakate vorgesehen als in früheren Wahlkämpfen. Nur während Linke und Mitte aufs Land kommen, zieht es die SVP in die Stadt.
Die Städte, sie sind links dominiert, sie sind rot. Hier hat die SVP eine große Präsenz erwirkt, indem wir zum Beispiel bei Bahnhöfen punktuell die Kampagne verstärkt haben. Wir möchten nämlich dort, wo die SVP durchaus noch Potenzial hat, auch für die SVP etwas stärker werben.
Plakate also auf den offiziellen Flächen, aber auch auf privaten Garagentoren, in Gärten, an Stallwänden. Die Schweiz ist laut Experten Plakatland par excellence. Schließlich ist die politische Werbung in Radio und Fernsehen nicht erlaubt und erst erprobt wird das Werben in den neuen Medien. Zurück am See in Lausanne sagt eine Frau versöhnlich, die Schweiz sei doch ein schönes Land, wenn die Leute keine anderen Sorgen hätten als Plakatwände.
C'est un beau pays quand on a que ce genre de soucis, hein? Parce qu'il y a des choses plus graves que des affiches qui durent pendant 3 semaines.
Der Bericht von Christine Wanner. Es war ein Ereignis, das in dieser Woche viele Gemeindepolitiker und Gemeindepolitikerinnen nachdenklich stimmte. Der Gemeindepräsident von Spreitenbach, Josef Büttler, war am vergangenen Wochenende zurückgetreten, weil er und seine Familie bedroht und beschimpft worden waren.
Meiner Familie löst das sehr viel aus und das hat mich dazu bewogen, dass ich mein Amt niederlege.
Und das alles nur, weil sich Büttler in einem Interview positiv über die ausländische Wohnbevölkerung in Spreitenbach geäußert hatte. Der Fall von Spreitenbach hat seither schweizweit für Diskussionen gesorgt, denn auch andernorts sind Gemeindepräsidenten Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt. Elmar Plotzer.
Drohungen gegen Gemeindepräsidenten und andere Kommunalpolitiker seien leider keine Einzelfälle, muss Renate Gautschi feststellen, die Präsidentin der Gemeindeammännervereinigung des Kantons Aargau.
Es kommt sehr viel mehr vor, als dass man öffentlich weiß oder annehmen kann. Es gibt Anfeindungen, es gibt Drohungen.
Der Vorstand der Aargauer Gemeindeammänner werde sich deshalb übernächste Woche mit diesen unerfreulichen Erscheinungen befassen. Dass Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten beschimpft und unsachlich angegriffen werden, diese Erfahrung macht man auch in anderen Teilen der Schweiz. Das politische Klima habe sich verändert, stellt Roger Hochreutener fest, Geschäftsführer der St. Galler Gemeindepräsidentenvereinigung und Stadtpräsident von Liechtensteig.
Es wird trauernd, es wird plakativer, es wird auf die Person geschossen und nicht mehr über die Sache diskutiert. Das kann man schon feststellen.
So komme es immer wieder vor, dass sich frustrierte Bürger in Briefen, E-Mails und Telefonanrufen mit wüsten Beschimpfungen Luft verschafften. Auch viele Leserbriefschreiber würden häufig, anstatt sachpolitisch zu argumentieren, die verantwortlichen Kommunalpolitiker persönlich kritisieren. Gerade Ausländer- und asylpolitische Themen führen regelmäßig zu gehässigen und aggressiven Diskussionen, bei denen Gemeindepräsidenten ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, wie eben im Fall von Spreitenbach. Ganz besonders heikel seien aber jene Fälle, in denen sich die Gemeindebehörden mit einzelnen Personen befassen müssen, sagt Roger Hochreutner.
Zum Beispiel im Vormundschaftsverfahren, wenn sie Leute zwangseinweisen müssen in Kliniken oder wenn irgendwelche Kindesmaßnahmen anstehen, dann gehen die Emotionen sehr hoch. Oder auch zum Beispiel bei Bausachen, wenn Nachbarschaftsstreitigkeiten da liegen und die Gemeinde entscheiden muss, das sind dann schon ziemlich deftige Verfahren, die dann wirklich alle Leute fordern.
In solchen Fällen sei es fast schon normal geworden, dass die Gemeindevertreter Beschimpfungen und persönliche Anfeindungen über sich ergehen lassen müssten. Gemeindepräsident sein, das ist nicht immer eine dankbare Aufgabe. Die Zeiten hätten sich halt geändert, sagt Lorenz Hess, Gemeindepräsident von Stettlen und Präsident des Verbandes Bernischer Gemeinden.
Während vielleicht in ganz früheren Jahren Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten noch Amtspersonen waren, die einen gewissen Respekt oder so ausstrahlten, ist das natürlich heute sowieso vorbei, das merkt man.
Und so mag es nicht weiter verwundern, dass es in kleinen und mittleren Gemeinden sehr schwierig geworden ist, Frauen und Männer zu finden, die überhaupt bereit sind, das Gemeindepräsidium zu übernehmen. Aber trotzdem finden Renate Gautschi, Roger Hochreutner und Lorenz Hess unisono, bei allen Schwierigkeiten sei es eine schöne Aufgabe, Gemeindepräsident zu sein. Denn das Amt bietet die Möglichkeit, in ganz verschiedenen Bereichen etwas zu gestalten und zu verändern.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft spielt am Abend in Wales ihr zweitletztes EM-Qualifikationsspiel. Und nächsten Dienstag dann ihr letztes in Basel gegen Montenegro. Mit zwei Siegen kann sich die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld noch für die Entscheidungsspiele um die EM-Teilnahme qualifizieren. Klar ist, wer es richten soll. Ottmar Hitzfeld hat seine Mannschaft in den letzten Monaten stark verjüngt. Sportredaktor Christoph Sterchi.
Ottmar Hitzfeld wurde zur Verjüngung gezwungen. Nach den Rücktritten von Rekordtorschütze Alex Frey und Marco Streller während der EM-Qualifikation musste er auf junge Spieler setzen. Das hatte zur Folge, dass das Durchschnittsalter der Mannschaft sank. An der Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Südafrika waren die Schweizer im Schnitt 27,5 Jahre alt. Beim letzten EM-Qualifikationsspiel vor einem Monat gegen Bulgarien betrug das Durchschnittsalter der Schweizer noch 23,9 Jahre. Bei diesem 3-2-Sieg gegen Bulgarien schoss der 19-jährige Sherdan Shaqiri alle drei Tore. Er beschreibt sich und seine Kollegen so.
Ja, jung, frech und denke, das kommt auch gut rüber. Und, ja, im Moment haben wir noch Erfolg mit ihm.
Jung und frech, das hilft im Spiel und bei der Integration. Das sagt Philipp Senderos, der mit seinen erst 26 Jahren bereits zu den Ältesten im Schweizer Team gehört.
Diese Mentalität ist super für diese jungen Spieler, die kommen. Sie sind sofort integriert in die Mannschaft und wir müssen das behalten. Ja.
Auch heute Abend gegen Wales werden mit Tim Klose, Sherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Fabian Frey und Eren Derdiok gleich 5 Spieler in der Startformation stehen, die knapp 20 Jahre alt sind. Die jungen Leute von heute seien viel reifer als noch vor 40 Jahren. Nicht nur biologisch, sagt Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Kein Vergleich zu damals, als der heute 62-jährige Nationaltrainer selber ein junger Spieler war.
In der Familie tut man schon gemeinsame Entscheidungen treffen. Früher hat es geheißen, am Sonntag macht man das und am Ende macht man das. Und heute wird diskutiert. Und somit hat man auch schon in jungen Jahren viel mehr Verantwortung und ist das gewöhnt. Und sicherlich auch in der Schule ist ein anderes Schulsystem. Und man ist offener, man ist kommunikativer. Und von dort her wird sich das auch im Fußballbereich auswirken.
Positiv auswirken. Denn jünger heißt im Fall der Schweizer Nationalmannschaft auch erfolgreicher. Mit der verjüngten Mannschaft hat Ottmar Hitzfeld nach einem schlechten Start in die EM-Qualifikation nochmals die Wende geschafft. Zwei Spiele vor Schluss können sich die Schweizer wieder aus eigener Kraft für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifizieren.
Christoph Stärchi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.